Hier ist Kreisab mit der großen Vorschau-Sendung zur Europameisterschaft 2026. Hört die wildesten Analysen und die verrücktesten Prognosen mit den besten Experten. Durch die Show begleitet euch Sascha Staat.
Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und sage schön, dass ihr mit dabei seid hier bei der nächsten Ausgabe von Kreisab. Und ich hoffe, ihr seid gut über die Feiertage gekommen. Und logischerweise, ihr kennt das ja, das ist Tradition hier in diesem Format. Gibt's eine kurze Pause und dann starten wir so richtig durch in das neue Jahr mit dem Turnier der Männer. Und das ist heute auch so. Und deswegen macht euch auf ein bisschen was gefasst. Und bevor wir jetzt hier loslegen, sage ich erstmal logischerweise auch frohes neues Jahr an den Kollegen Björn Parzen und herzlich willkommen.
Schönes Neues, Sascha.
Ja, ich freue mich. Tatsächlich eine andere Begrüßung von dir. Normalerweise sagst du immer das Gleiche, aber ich freue mich natürlich, dass du heute mit dabei bist. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen. Du warst ja, wie ich das mitbekommen habe, ja, warst du jetzt in Kairo oder warst du nicht in Kairo?
Ich war in Kairo. Ich war ungefähr 30 Stunden, besser gesagt, in New Capital. Ich war also grundsätzlich in dem Gebäude, in dem Hassan Mustafa wiedergewählt wurde. Aber Journalisten durften da leider nicht in den Konferenzraum gehen, sondern ich saß in der Lobby und habe mir das über den Livestream angeschaut. Und es weiß ja jeder, wie das Ergebnis war. Es war aus Sicht von Gerd Butzek leider enttäuschend. Aber irgendwie, ja, ich glaube, einige hatten es schon geahnt, dass eben bei einem Weltverband nicht alles so ist wie bei einem europäischen Verband. Um das mal vorsichtig zu sagen.
Ich möchte es mal so zusammenfassen. Es war eine wilde Veranstaltung.
Es war eine sehr wilde Veranstaltung. Ich sag mal, es war kein Lorbeerblatt für die Firma, die das Wahlverfahren gemacht hat. Die arbeiten ja auch für IOC und andere Weltverbände, um dort eben das Wahlverfahren mittels elektronischer Wahlapparate herzustellen. Und es dauerte gefühlt 4 Stunden, bis dann auch alle 176 Nationen irgendwie so registriert waren, dass sie auch abstimmen konnten. Dann ging es recht flott. Hassan Mustafa hat auf seine Präsidentschaftsworte verzichtet. Die drei anderen haben sich kurz präsentiert. Die drei anderen, die im Übrigen nicht zu den Kontinentalverbandstagen am Tag vorher gehen durften, außer zu den Europäern. Dann wurde abgestimmt und ich glaube, es waren sehr viele überrascht, dass das Ergebnis so deutlich war. Also 73% bei 3 Gegenkandidaten. Gut, kann man zu sagen, was man will.
Wir haben das hier ja auch schon diskutiert und ich möchte da gar nicht mehr allzu sehr in die Tiefe gehen, sonst rege ich mich nur auf. Wir wollen uns nämlich auf das konzentrieren, was uns so viel Spaß bereitet. Das ist das, was wir in den Hallen sehen und das ist auch das, was wir dann in den kommenden 2,5 Wochen sehen werden. Mal wieder in Herning, es ist kaum zu glauben. Tatsächlich, es wird ein Handballturnier in Herning ausgetragen. Meine Güte, das hätte ich ja nicht ahnen können. Dazu noch in Norwegen und in Schweden. Kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Ich habe das Gefühl, dass ich im vergangenen Jahr auch irgendwie in Dänemark und Norwegen unterwegs gewesen bin. Kroatien wurde eiskalt ersetzt durch Schweden. Das ist schon eine Frechheit.
Ich war in Kroatien ja gewesen. Ich war als Mediamanager am schönen Spielort Poreč. Ich glaube, ich hatte den schönsten Spielort von allen, weil mein Zimmer hatte Meerblick tatsächlich. Und es waren so 15 Grad und alle waren locker, weil es so eine Adria war. Ja, aber Dänemark, Schweden, Norwegen ist wirklich jetzt völlig überraschend, weil wir auch in anderen Konstellationen. Davor war es Polen und Schweden, dann war es mal nur in Dänemark 2014, dann war es mal Schweden, Norwegen und Österreich, zwischendurch dann mal nach Deutschland. Aber ich glaube, das muss man jetzt so ehrlich sagen, es wird hier aber gesagt, ja, wir müssen mal woanders hingehen. Die Kriterien, die sowohl IAF und EAF an die Verbände setzen, sind so hoch, dass da sich nicht viele ranwagen. Und das war ja auch ein Punkt, jetzt kommen wir einmal noch mal kurz zurück nach Kairo, den eben unter anderem Gerd Butzek auch ändern wollte. Nein, und deswegen, für mich persönlich, ich habe hochgerechnet, sind es die Wochen 17, 18 und 19 in meinem Leben in der schönen Stadt Herning.
Wunderbar, also wirklich eine Metropole, ja, in der man gerne unterwegs ist. Aber wir wollen jetzt Herning nicht zu schlecht reden, also um Gottes Willen.
Nein, ich sage nur eine kleine Geschichte aus Herning. Meine schönsten 3 Wochen in Herning waren bei der Frauen-Euro 2020. Der erinnert euch alle, das war diese Corona-EM ohne Zuschauer und alles. Und ich war der sogenannte Red Zone Reporter. Das heißt, ich war 3 Wochen im Teamhotel und habe dort im Auftrag der EAF und anderer die Interviews gemacht und durfte dieses Teamhotel nicht verlassen. Und ich sag mal, für mich war es eine schöne Übung für danach, für meine 2-wöchige Vorquarantäne in Tokio. Und ich sag immer, wenn du eine Stadt hast, wo du ein Hotel 3 Wochen nicht verlassen darfst, dann such dir Herning aus.
Tja, das mag jetzt jeder so interpretieren, wie er möchte. Aber das Schöne an Herning ist, es gibt viele Straßen, wo man irgendwie aus der Stadt rauskommt. Also kann man es, glaube ich, auch ausdrücken. Nein, wir wollen nicht zu sehr flachsen, weil es ist ja da alles in Ordnung. Also so ist es nicht. Das Einzige, was ich immer als schwierig empfinde, ist dann doch die Tatsache, dass sie nicht genug Hotels haben für die Mannschaften der zweiten Gruppe. Denn es spielen mal wieder zwei Gruppen in Herning. Das sind die Gruppen A und B. Da ist ja auch die deutsche Mannschaft mit dabei und logischerweise auch der Gast. Dänemark. Wir spielen außerdem, also beziehungsweise die Mannschaften tun das in der Unity Arena in Bærum. Das ist ein Stadtrandviertel von Oslo. Dann haben wir noch zwei Arenen in Schweden. Einmal die Malmö Arena, ganz überraschend in Malmö, und die Kristianstad Arena steht tatsächlich in Kristianstad. Da bin ich schon mal gewesen. Warst du schon mal in Kristianstad bei einem Handballspiel?
Ja, ich war sogar zu einem ganzen Turnierteil da bei der Frauen-EM. Ich glaube, es war 2016. Spielten Deutschland, Polen, Österreich und noch jemand in dieser Halle. Und ich war tatsächlich eine Woche meines Lebens auch schon in Kristianstad.
Ich sag jetzt einfach mal, die Ukraine hat da auch noch gespielt. Ja, ich weiß es jetzt nicht, ob
es
stimmt.
Wenn du das so weißt, genau. Sagen wir, es war die Ukraine.
Ja, wir sagen es jetzt einfach. Wahrscheinlich ist es falsch, aber tut nichts zur Sache. Ich war da auch schon mal, und zwar beim Spiel um den, ich meine, es wäre der 11. Platz gewesen bei der WM 2011, die in Schweden stattgefunden hat. Damals das Finalwochenende in Malmö, und die deutsche Mannschaft hat da gegen Argentinien gespielt. Also es war wirklich ein sensationelles Spiel, aber gut. Okay.
Und das ging sogar noch in die Verlängerung.
Ja, es ging auch sogar in die Verlängerung, und es war ein absolutes Fest. Naja, wir sind tatsächlich darüber gefahren, um uns das noch anzusehen, denn wir waren in Malmö, also mit dem Kollegen, mit dem ich da vor Ort war, ist ja nur so ein gutes Stündchen mit dem Auto, haben wir uns das einfach mal angesehen und ja, hatten einen schönen Tag, so ist es ja nicht. Aber trotzdem, da wird auch gespielt. Es ist die mit Abstand kleinste Arena mit 4.500 Zuschauern. In Norwegen passen 9.000 in die Halle, 11.800 sind es in Malmö. Die wird gut gefüllt sein, denn da spielen nur die Schweden. Und wie gesagt, in Herning, das sind ja 15.000 Kapazität in der Jyske Bank Boxen, wobei ich irgendwie den Eindruck habe, wenn der Handball gespielt wird, ist es ein bisschen weniger, aber ist auch egal. Wir schauen natürlich auf die einzelnen Gruppen und werden relativ schnell feststellen, es gibt einen Turnierzweig, der ist relativ heftig, und es gibt einen anderen, der ist anders, sagen wir es mal so. Ja, aber wir schauen zunächst mal auf die Gruppe A mit der deutschen Mannschaft. Da ist außerdem mit dabei Spanien, Österreich und Serbien. Und anders als bei der Weltmeisterschaft kommen ja nur die beiden Erstplatzierten in die Hauptrunde, und die treffen dann auf die anderen Mannschaften aus der Gruppe B, die sich qualifizieren, ebenfalls in Herning, und dann die zwei Mannschaften, die sich aus Oslo qualifizieren, aus der Gruppe mit Frankreich und Norwegen. Und das werden auch Frankreich und Norwegen sein. Aber wenn ich mir diese Gruppe so ansehe, die ist nicht zu unterschätzen. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft ja auch noch gegen Österreich. Gefährlich.
Ich sage es mal so. Ich war jetzt bei beiden deutschen Testspielen gegen Kroatien dabei, in Zagreb und in Hannover. Die deutsche Mannschaft hat beide gewonnen, das wissen wir ja alle. Und ich glaube, die kam mit einem großen Selbstbewusstsein, auch einer super Atmosphäre in der Gruppe, werden die morgen, also am Dienstag, dann nach Dänemark fahren. Die Gruppe hat es wahrlich in sich, weil der kleine Funfact in der Gruppe ist, du spielst gegen drei spanische Trainer. Also sowohl Spanien, Österreich als auch Serbien werden von Spaniern trainiert. Und wie Alfred so schön sagte, die spielen aber nicht sehr spanisch teilweise. Ja, Österreich ist natürlich direkt, die kennt man, gegen die hat man gefühlt in den letzten 5 Jahren bei jedem Turnier, bei jeder Quali gespielt. Da sind einige Bundesliga-Spieler dabei, Möstl, Hutecek, Billig, dann, ich sag mal, Frimmel und noch ein paar wirklich gute Jungs. Aber man muss eben mal sehen, wie Ica Romero das angeht. Sie haben jetzt auch ihre letzten beiden Testspiele gegen Frankreich erwartungsgemäß und dann auch gegen Slowenien verloren. Man muss eben sehen, wie diese Österreicher auftreten. Also Alfred Gislason hat eben beim Medientag hier noch gesagt, die werden das Tempo rausnehmen. Wir wollen auf Tempo spielen. Da werden also zwei unterschiedliche Spielsysteme aufeinandertreffen. Und es ist eben spannend, ob Deutschland da quasi direkt seinen Stempel so aufdrücken kann, dass sie eben mit diesem Tempospiel, was sie teilweise gegen Kroatien gezeigt haben, auch die Österreicher überlaufen. Oder aber ob die Österreicher dann lange mithalten können. Wir erinnern uns an die Euro 24 in Köln, als die deutsche Mannschaft eben mit einem Remis noch sehr froh sein musste, als die große Stunde von Konstantin Möstl im Tor der Österreicher schlug. Dann gab es in der Quali in Wien einen Unentschieden. Also man muss aufpassen, aber ich sage es mal so, der Start in die Vorrunde ist eigentlich gut für Deutschland, weil die Serben spielen immer ihr erstes Spiel überragend und dann kommt nicht mehr viel. Und was wir von Spanien erwarten haben, reden wir auch gleich. Deswegen, du kannst es eh nicht aussuchen, aber ein Start gegen Österreich ist besser als ein Start gegen Spanien oder Serbien.
Ja, da würde ich vielleicht tatsächlich zustimmen, denn ich glaube, dass die Österreicher auch eine Mannschaft haben, wenn die einmal dann auf der Welle reiten innerhalb eines Turniers, steigern die sich so richtig da hinein, wie eben bei der Europameisterschaft vor 2 Jahren in Deutschland. Du hast es ja gerade auch angesprochen. Aber eine Sache ist natürlich nicht zu unterschätzen, dieser Konstantin Möstl, der ist anscheinend ja durchaus besser geworden in der Vergangenheit.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, Lemgo war sehr froh, dass sie den Vertrag vor der Euro unterschrieben haben. Sonst hätten da viele andere vielleicht noch mitgeboten. Der hat sich super entwickelt in Lemgo. Der ist ein richtig starker Torhüter geworden. Und ich sag dann auch mal, in dieser Lemgo-Connection mit Lukas Hutecek, die bringen da einen guten Flow immer in die Mannschaft rein. Und deswegen also Wolf und Späth gegen Möstl ist natürlich schon mal ein schönes Torhüterduell gleich zum Start.
Es ist vor allem auch eine, wie ich finde, hochsympathische Mannschaft. Jeder von denen, wenn man sich mit denen ein bisschen länger unterhält, alle total nett, aber trotzdem auch sehr, sehr ehrgeizig. Traust du denn dieser Mannschaft in dieser Gruppe eventuell sogar eine Überraschung zu, sprich nicht vielleicht die deutsche Mannschaft zu schlagen, aber du hast ja schon so ein bisschen was angedeutet, was die Spanier angeht. Das ist nicht mehr die Qualität von vor 3, 4, 5, 6 Jahren.
Also die Spanier sind im Umbruch, die haben den Umbruch vielleicht ein kleines bisschen spät gestartet, sind jetzt mittendrin, machen den auch so sukzessive und haben in der Quali nicht unbedingt geglänzt, haben bei der letzten WM das Viertelfinale verpasst. Und jetzt sind wir bei Österreich, bei der EM24 in Deutschland, durch einen Treffer in der Schlusssekunde von Janko Bozovic tatsächlich ihr Vorrundenspiel gegen Österreich verloren und sind damit ausgeschieden. Wir erwarten, Spanien war völlig unerwartet da nicht in der Hauptrunde dabei, sondern Österreich. Und die hatten durch dieses Tor, durch diesen Sieg, genau den Flow dann in der Hauptrunde, dass sie quasi bis zum vorletzten Hauptrundenspieltag sogar noch auf dem Halbfinale hoffen konnten. Und deswegen, also Spanien hat schon mal gegen Österreich verloren. Und das könnte wirklich das Spiel werden. Also ich sag's voraus, weil die Frage ja gleich kommt. Für mich ist Deutschland der Gruppensieger. Aber dass Österreich völlig überraschend Spanien zum zweiten Mal in 2 Jahren bei der Euro aus dem Turnier kegeln könnte. Das wird ein richtig tolles Spiel am zweiten Spieltag.
Ja, und da geht's dann für beide Mannschaften darum, kommt man in die Hauptrunde oder ist das Turnier relativ schnell wieder vorbei? Denn anders als bei der Weltmeisterschaft, wie wir das jetzt auch noch zuletzt bei den Frauen erlebt haben und von den Männern natürlich auch kennen, gibt es eben keinen President's Cup. Es gibt keine sogenannte Trostrunde. Also ja, finde ich auch besser und ich finde auch dieses Format relativ gut, dass man sofort auch liefern muss. Und das ist in dieser Gruppe ganz, ganz wichtig. Den Serben traust du anscheinend nicht so viel zu.
Also bei Serbien, ich sag mal, sie haben, wenn man zu sagen darf, der Star in der Mannschaft ist der Trainer mit Raul González. Der hat ja damals Vardar Skopje zum Champions-League-Sieg geführt, war dann 6 oder 7 Jahre bei PSG, hat auch die Erfahrung als Nationaltrainer, denn er war mal Trainer der Mazedonier. Aber in der Mannschaft selber, dann ist auch noch Milos Koš ausgefallen, ein wichtiger Spieler. Ich sage es mal so, die beiden Füchse, die Füchse-Defensivachse mit Dejan Milosavljev und Mijailo Mrsenić werden es alleine nicht reißen können. Ich glaube nicht, dass Serbien in dieser Gruppe einen Punkt holt. Da bin ich ganz ehrlich jetzt. Die Serben sind auch im Umbruch, aber was man aus Serbien hört, alle großgewachsenen Jungs, die einen Ball werfen können, gehen zum Basketball. Also der Handball in Serbien hat momentan wirklich eine negative Entwicklung und da kommt auch nicht mehr nach. Auch wenn Raul González, ich habe mit ihm gesprochen, sagt, die serbische Liga ist gar nicht so schlecht wie ihr Ruf, aber wenn man sich die Ergebnisse daneben anschaut, die Mannschaften sind gut, so Partizan und Roter Stern, die eben auch ein paar Internationale dabei haben. Der serbische Nachwuchs, da kommt wirklich nicht so viel hoch. Und dann haben sie nur 1 oder 2 Verletzte. Und deswegen glaube ich, es geht zwischen Spanien und Österreich um den 2. Platz hinter Deutschland.
Wir gehen im weiteren Verlauf dieser Sendung ein bisschen genauer auf den deutschen Kader und auch die Erwartungen an diese Mannschaft ein. Aber wir wechseln jetzt erstmal in die Gruppe B mit dem absoluten Top-Favoriten, den fast unschlagbaren Dänen. Dazu Portugal, Mazedonien und Rumänien, ja, die sich zum 2. Mal in Folge wieder für eine Europameisterschaft qualifiziert haben. Vor 2 Jahren waren sie in Mannheim am Start mit vielen Fans, die sie auch lautstark unterstützt haben. Das kennt man ja auch von den Mazedoniern. Portugal ist, wie gesagt, auch noch mit dabei. Ich finde, dass tatsächlich in dieser Gruppe ja die Reihenfolge relativ eindeutig ist und es kann eigentlich dann nur relativ offen sein im Duell zwischen Mazedonien und Rumänien. Alles andere würde mich ja fast schon schockieren, obwohl die Portugiesen natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaft haben, aber sie spielen halt auch in Herning gegen Dänemark und nicht irgendwo anders.
Fangen wir mit den Portugiesen an. Die Portugiesen haben letztes Jahr in Oslo, also auch ziemlich weit weg von Lissabon, Porto und ähnlichen Städten, eine überragende WM gespielt. Wir erinnern uns, sie haben die Deutschen nach Verlängerung im Viertelfinale geschlagen. Sie standen erstmals im Halbfinale eines großen Turniers. Sie haben in der Vor- und der Hauptrunde Schweden, Norwegen, Brasilien, Spanien, die haben sie alle hinter sich gelassen in irgendwelchen Teilen des Turniers. Die sind richtig gut. Die Costa-Brüder haben ein weiteres Jahr Champions League hinter sich. Die kennt jetzt auch jeder. Also ich denke, dass Portugal, sie haben ja das Halbfinale gegen Dänemark letztes Jahr auch bei der WM gespielt und ziemlich deutlich verloren. Also ich sage es mal, wir kommen nahe zu einem Ich glaube nicht, dass Dänemark in Herning irgendwas verlieren wird und wir reden ja gleich noch über die Dänen. Aber Portugal wird gegen Nordmazedonien, Rumänien deutlich gewinnen. Und von der Leistungsfähigkeit der beiden anderen Mannschaften sehe ich Nordmazedonien aufgrund der etwas größeren internationalen Erfahrung, der Turniererfahrung leicht vorne. Also Kirill Lazarov hat gerade seinen Vertrag verlängert. Was sie gemacht haben, sehr interessant, sie haben nur Spieler aus mazedonischen Vereinen diesmal dabei, also internationales Spiel noch nicht mehr so viele, muss man auch sagen, außerhalb von Mazedonien, aber sie haben daneben Alkaloid, Mada, Metalurg und Eurofarm, diese vier Clubs stellen da auch die Nationalmannschaft und ich denke, sie werden gegen Rumänien gewinnen, aber ansonsten wird es oben sein, Dänemark 6-0, 4-2, 2-4, 0-6, das ist völlig klar.
Was ist denn bei der dänischen Mannschaft eventuell ein möglicher Knackpunkt? Weil viele sagen ja, selbst wenn sich ein Matthias Gitzel verletzen würde, es wäre eigentlich scheißegal. Soweit möchte ich übrigens gar nicht gehen. Ich glaube schon, dass das einen massiven Unterschied machen würde, weil er ist nicht grundlos der beste Spieler seiner Generation. Ich denke, soweit können wir jetzt auch schon gehen. Aber auch Emil Nielsen können die nicht so eben ersetzen.
Also, ich denke auch. Also, drei Spieler sollten sich nicht verletzen. Emil Nielsen, Matthias Gitzel und Magnus Saugstrup. Ich denke auch. Du hast gesagt, was könnte sich stoppen? Ich sage, ich war bei der Euro 2014 dabei, als Dänemark als amtierender Europameister Gastgeber der Euro war und bis zum Finale durch das Turnier gecruised ist und quasi eigentlich schon die Feierlichkeiten auf dem Rathausbalkon in Kopenhagen vorbereitet hatte. Und dann starten sie gegen Frankreich irgendwie mit einem 1-8 und das Ding ist nach einer Halbzeit gelaufen. Es wurde die deutlichste Niederlage der Dänen überhaupt gegen Frankreich und da waren sie richtig geschockt. Und dieser Schock setzte sich dann auch in den nächsten Monaten wirklich fort, weil die waren so drauf aus, dass sie dieses Turnier zu Hause gewinnen. Man muss sie auch mal sehen, die Dänen sind vierfach Weltmeister in Folge, standen in den letzten drei Olympiafinals mit 2 Siegen und einmal Silber, warten aber seit 2012 auf ihren dritten EM-Titel. Der erste war 2008 in Belgrad, der zweite war 2008 in Lillehammer, dann 2012 in Belgrad. Und seitdem ist Dänemark nicht mehr Europameister geworden. Irgendwie mit diesem Turnier können sie sich, meine ich, nicht anfreunden. Aber dieses Mal muss man natürlich sagen, viele haben ja vor dem Turnier schon die Frage gestellt, die entscheidende Sache ist, wer wird Zweiter hinter Dänemark? Und ich glaube, die gehen da diesmal auch durch. Man hat natürlich verletzungsbedingte Ausfälle. Thomas Arnoldsen, Emil Madsen sind nicht dabei. Aber der Pool an Spielern, den Nikola Jakobsen hat und diese Eingespieltheit und auch dieses Selbstbewusstsein und wir gewinnen alles. Da sind Spieler dabei, die haben, wenn man von Eurocup oder Testspielen absieht, haben die seit Jahren kaum noch Spiele verloren, außer dem EM-Finale jetzt gegen Frankreich. Und ich glaube, da wird sich Dänemark auch durchsetzen.
Ich möchte nochmal zurückgehen auf dieses EM-Finale 2014. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich war bei diesem Turnier nicht vor Ort, aber also das war unglaublich, was Frankreich damals gespielt hat. Sie haben über 40 Tore geworfen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und sie haben diese Partie deutlich dominiert von Anfang an. Du hast gerade gesagt, nach ein paar Minuten stand es 8-1. Damals hatte Frankreich aber eine andere Qualität und auch Dänemark hatte eine andere Qualität. Das dürfen wir an der Stelle nicht unterschätzen. Und ich glaube schon, dass Dänemark jetzt so dominant ist und auch eine gewisse Form von Selbstsicherheit hat, Selbstverständnis auch. Und die Qualität ist das ganz, ganz Entscheidende. Die Qualität dieser dänischen Mannschaft ist enorm hoch. Und ich glaube, Björn, dass das diesmal eine Rolle spielt, dass der Faktor Motivation noch mal höher ist. Denn dieser Generation an Spielern fehlt dieser Titel noch.
Das sehe ich ganz genauso. Man muss ja auch, wenn du sagst, die Qualität von Dänemark und Frankreich war anders. Es standen sich gegenüber im Tor Niklas Landin und Thierry Omeyer. Niklas Landin wurde irgendwie völlig entnervt nach 15 Minuten ausgewechselt und Omeyer machte eines der besten Spiele seines Lebens. Und wir kommen ja gleich noch zur Gruppe C. Das Torwartproblem in Frankreich nach Omeyer ist immer noch nicht gelöst. Und Dänemark hat eben, es hat jeder gesagt, was machen die eigentlich, wenn Mikkel Hansen und Niklas Landin aufhören? Und was haben sie gemacht? Sie wurden Weltmeister ungeschlagen mit 9 Siegen in Folge. Die Qualität der Einzelspieler spricht ganz klar für Dänemark. In Frankreich gibt es individuell Spieler, die sind vielleicht sogar noch besser als die meisten Dänen, wenn man von Gitzel, Saugstrup und Püttlig absieht. Aber dieser Faktor, genau das, und auch mit Nikolai Jakobsen, man muss ja auch zurückdenken, sie haben eine katastrophale EM 2020 gespielt, ein Jahr, nachdem sie das erste Mal Europameister wurden. Ich glaube, da sind sie auch nach der Vorrunde ausgeschieden und die Malmö Arena war ziemlich leer danach in der Hauptrunde. Und genau dieses Manko, dass sie noch nie Europameister wurden in der Konstellation, das wollen und das werden sie diesmal auch ausmerzen.
Alles andere wäre auf jeden Fall eine Überraschung. Von Sensation will ich nicht unbedingt sprechen, weil es gibt immer mal die Möglichkeit, in einem Spiel eine Mannschaft, die klarer Favorit ist, dann auch zu schlagen. Aber ja, also wenn wir uns diese Gruppe anschauen, wie gesagt, wir haben da eine relativ eindeutige Meinung. Nur würde ich gerne von dir noch wissen, bei Mazedonien gegen Rumänien, also würde ich schon mit den Mazedoniern gehen.
Da gehe ich mit den Mazedoniern, gebe ich dir absolut recht. Weil, ich sage es mal so, wenn man diese mazedonische Mentalität und auch zu Hause die Erwartungshaltung kennt, also nachdem sie ja irgendwann mal EM-Sechster wurden im Jahr 2012 mit Kirill Lazarov damals noch als Spieler und als Torschützenkönig, die Erwartungshaltung in Mazedonien ist immer groß. Wenn die jetzt gegen Rumänien verlieren, dann wird vielleicht sogar an dem Denkmal von Kirill Lazarov gewackelt. Und ich glaube nicht, dass er das will und dass die Mannschaft das will. Und von der, wie gesagt, internationalen Erfahrung sehe ich Mazedonien vor. Das wird wahrlich kein Handball-Delikatess-Abenteuer werden. Das wird so eine klassische 24-21 Abwehrschlacht.
Ja, aber ich habe die ganz gern, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, natürlich, ich mag das auch. Ich brauche auch nicht in jedem Spiel ein 48-34. Aber wie gesagt, es werden da so Aktionen, wie sie Matthias Gitzel machen kann, wird man da eher selten sehen.
Wir wechseln die Gruppe und auch das Land und gehen in Gruppe C in Bærum und Frankreich ist damit dabei, die Norweger als Gastgeber, Tschechien und die Ukraine. Ich sehe da die Situation eigentlich relativ deutlich und auch ähnlich gelagert wie in dieser Gruppe B, über die wir gerade gesprochen haben. Frankreich, der klare Favorit, dahinter die Norweger, die sich in einer, wie ich finde, Abwärtsspirale befinden. Wenn wir jetzt mal zurück überlegen, ja, bei der EM 2016 sind sie weit gekommen, dann waren sie 2017 sogar im WM-Finale und 2019 kamen sie auch nochmal sehr, sehr weit. Dann bei dem Turnier in Deutschland haben sie im Halbfinale, also Turnier in Deutschland und Dänemark, haben sie im Halbfinale Deutschland ja geschlagen und dann das Endspiel gegen Dänemark verloren. Also, wenn man mal überlegt, ja, Sander Sargosen, der hatte vielleicht damals seinen absoluten Karrierehöhepunkt. Wir haben ja alle gedacht, das wird der Dominator für die Jahre danach. Dann hat der Körper nicht so richtig mitgespielt. Vielleicht im Nachhinein muss man sagen, der Wechsel in die Bundesliga hat ihm nicht gut getan. Der Wechsel nach Kolstad dann in seiner Heimatstadt nach Trondheim hat ihm überhaupt nicht gut getan. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall festlegen. Aber ist schon bemerkenswert. Bei den Frauen hauen die irgendwie gefühlt eine Weltklasse-Spielerin nach der anderen raus, auch wenn sie jetzt nicht mehr diese Anzahl an absoluten Topstars haben, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Aber die Männer, die hatten gefühlt eine gute Phase und jetzt kommt nicht mehr viel nach.
Da gebe ich dir absolut recht. Das Turnier überhaupt von Sander Sargosen war für mich sogar die EM 2020, als sie am Anfang in Trondheim spielten und dann nachher, war das 2020? Ja, das war das Turnier, wo sie dann noch ins Halbfinale kamen, genau, und dann knapp gegen Kroatien gescheitert sind. Da war er der erste Spieler, der bei Toren und Assists die gemeinsame 100er-Marke knackte und der überragende Spieler dieses Turniers war. Ich denke, wenn sie ins Finale gekommen wären und nicht nach Verlängerung gegen Kroatien verloren hätten, wäre auch er der MVP gewesen und nicht Domagoj Duvnjak. Aber seit diesem Turnier geht es wirklich bergab. Und das zeigt sich jetzt auch daran, was ich gehört habe, die norwegischen Spiele sind noch nicht mal ausverkauft in Oslo. Du kannst also noch Karten kaufen für norwegische Spieltage. Und ich glaube, das Frankreich-Spiel ist ausverkauft. Aber gegen Tschechien und Ukraine gibt es wohl noch 2.000, 3.000 Karten in der 9.000er Arena. Ich glaube, ein großer Grund für diese negative Einstellung ist die letzte WM, als sie mit großen Ambitionen gestartet waren und dann auch ziemlich schnell hart gelandet sind, das Viertelfinale zu Hause verpasst haben. Sargosen war angeschlagen, spielte kein gutes Turnier. Und auch der Tatsache, dass man den Vertrag mit Jonas Wille, dass man sich jetzt die EM anschaut, ob man ihn verlängern wird oder nicht. Und jetzt sind auch noch Röth und Reinkind verletzt, zwei wichtige Shooter aus dem Rückraum. Ich gebe dir an dem Punkt recht, sie werden gegen Tschechien die Ukraine gewinnen. weil sie den Heimvorteil haben und eigentlich auch die bessere Mannschaft haben. Gegen Frankreich haben sie keine Chance und kommen dann genau wie Österreich und Portugal mit 0-2 Punkten in die Hauptrunde. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Aber ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben gegen Frankreich und dass sie dreimal keine Chance haben, in Herning gegen Dänemark zu gewinnen. Man muss sich auch die Ergebnisse in diesem Eurocup angucken. Da spielten ja zusammen die drei Gastgeber, also Dänemark, Schweden, Norwegen und Frankreich als Europameister. Und da hat Norwegen 0-12 Punkte in 6 Spielen gesammelt, also auch nicht mal einen Punkt geholt. Und ich glaube auch, der Stern der Mannschaft geht nach unten, weil es kommt auch nicht mehr nach. Du hast noch Tobias Gröndahl, der jetzt bei den Füchsen spielt, der ist ganz gut. Dann so ein, zwei Talente, die momentan noch in Skandinavien selber spielen. Aber ansonsten ist aus der Jugend, aus dem Nachwuchs da nicht mehr viel nachgekommen.
Ich habe hier gerade parallel nochmal ein Bild aufgemacht, beziehungsweise mir rausgesucht. Und da sieht man diesen Stadtteil, in dem die Arena steht, weil du gerade auch sagtest, es sind noch so 2.000-3.000 Tickets verfügbar für die Spiele gegen die schwächeren Gegner. Und das liegt natürlich dann auch am Arsch der Heide. Wenn du mitten in Oslo bist, ja, dann ist das eine andere Geschichte, aber das ist dermaßen dezentral. Ich habe das ja im vergangenen Jahr selber erlebt. Ich war ja über einen längeren Zeitraum dann schon in Oslo, als die Deutschen auch noch in Herning ihre Hauptrunde gespielt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist richtig beschissen. Das liegt, wie gesagt, es liegt außerhalb und du kannst da nicht mal eben hin und dann kommst du da auch wieder schwer weg. Da musst du vielleicht unbedingt mit dem Auto hin. Also ich kann schon verstehen, dass sich das Interesse dann auch in Grenzen hält, wenn die Mannschaft nicht erfolgreich ist. Daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie sich bei diesem Turnier präsentieren werden. Wir sind uns, glaube ich, aber einig, was die Reihenfolge in dieser Gruppe angeht. Ich sehe auch die Tschechen immer noch besser als die Ukrainer.
Ja, auf jeden Fall. Also bei den Tschechen, es ging jetzt in der Quali ja wieder aufwärts. Sie hatten ein Auf und Ab in den letzten Jahren. Aber ich glaube, die Ukraine hat eben wirklich den Nachteil, es spielen wenige Spieler. Im Ausland ist es nicht mehr so, dass man eben quasi sowas wie Motor Saporosche in der zweiten Liga hatte. Die Ukraine hat sich gut präsentiert in einer wirklich engen Quali-Gruppe mit den Niederlanden und den Färöerinseln. Aber ich glaube, auch gegen Tschechien haben sie keine Chance. Und die Tschechen wiederum holen ihre einzelnen Punkte gegen die Ukraine, sind gegen Norwegen und Frankreich einfach nicht stark genug besetzt.
Es gibt ja noch eine zweite Gruppe in Oslo und die besteht aus den Teams von Slowenien, den Färöerinseln, Montenegro und der Schweiz. Für mich die ausgeglichenste Gruppe bei diesem Turnier. Wie siehst du das?
Absolut, genau, das ist die ausgeglichenste Gruppe. Wir kommen ja gleich noch zur Gruppe E. Die ist auf den ersten drei Plätzen ein kleines bisschen ausgeglichen. Aber diese Gruppe, in der Gruppe kann wirklich jeder alles irgendwie schlagen. Und da kommen wir jetzt nochmal zum Thema Heimvorteil. Denn eine Mannschaft wird tatsächlich in Oslo einen Heimvorteil haben. Das sind die Färöerinseln. 7.500 Menschen aus einem Land, das 52.000 Einwohner hat, werden sich an den drei Spieltagen in Bærum befinden, am Arsch der Heide, wie du es so schön gesagt hast. Aber sie haben ja selber viele Heiden in Färöer. Und das wird wohl die atmosphärischste Spielstätte sein, außer vielleicht, wenn Dänemark in Herning gegen Top-Mannschaften spielt. Aber 7.500 Fans der Färöerinseln machen da einen Heimvorteil, der beim Blick auf das Weiterkommen vielleicht entscheidend sein könnte. Weil die Färöer, die sind spielerisch gut. Ich habe jetzt gehört, Skipper Goto kann spielen und Mittun ist in der Form seines Lebens, nachdem er ja bei der U21 WM Torschützenkönig und MVP wurde und die Färöer mit im Alleingang quasi zu ihrer ersten Medaille mit Bronze geführt haben. Also auch wenn es sich etwas komisch anhört, für mich sind die Färöer der Favorit in dieser Gruppe.
Ja, das ist alles sehr, sehr wild, weil natürlich, also bei der Schweiz weiß man, die haben eine gewisse Form von Qualität. Ich weiß nicht, ob die noch wirklich besser werden können. Sie können vielleicht ein bisschen stabiler werden. Montenegro ist oft eine Wundertüte und sie müssen natürlich auf ihren Top-Torhüter mit Nebojša Simić verzichten, der ja noch an den Folgen seines Kreuzbandrisses leidet. Elias Ellefsen, Aschipa Goethe, hast du gerade angesprochen, der hat Schulterprobleme. Er hat in den beiden Testspielen gegen Italien jetzt vor diesem Turnier nicht mitspielen können, aber warum soll man den in Testspielen auch einsetzen, wenn es jetzt darauf ankommt, dann beim Turnier selber eben entscheidende Spiele zu gewinnen und dann schont man ihn lieber, kann ich schon nachvollziehen. Bei Slowenien, da haben sie auch große Verletzungssorgen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, auf welcher Position. Ich meine, es wäre die halblinke oder halbrechte, eine der beiden Shooter-Positionen, wo sie ja eh schon immer das Problem haben, dass sie viele kleine, quirlige Spielmacher haben, aber eben nicht so diese großgewachsenen Spieler, die auch mal aus der zweiten Reihe erfolgreich sein können. Also tatsächlich eine hochinteressante Gruppe. Ich würde jetzt Montenegro ein bisschen schlechter einordnen als die anderen beiden. Da kannst du fast würfeln.
Also ja, Slowenien, vom Namen her ist Slowenien der Favorit, aber Du hast die Verletzungsprobleme angesprochen. Und es war erstmal so, dass Blaž Blagotinšek und Borut Markovček, also ihre beiden Abwehrchefs, eine Pause bekommen haben. Die haben gesagt, nach Olympia und allem Pipapo, sie waren ja Olympia-Vierter in Lille, bekommen die eine Pause, wenn sich kein weiterer verletzt. Jetzt war es dann so, plötzlich Mija Zarabec, ehemaliger Spieler von THW Kiel, einer ihrer vielen Spielmacher, fällt aus. Mitja Jans, der Bruder von Blaž Jans, der in Barcelona spielt, fällt auch aus, auch ein Spielmacher. Und dann wirklich das, was sie am meisten trifft, ist Alex Flach. Der war zweitbester Werfer der Olympischen Spiele. Der spielt in der Champions League, der war vorher in Aalborg, ist jetzt in Kielce. Wirklich ihr wichtigster Torschütze, der in den letzten 5 Turnieren jeweils ihr bester Torschütze war, fällt auch aus. Daraufhin hat man Borut Markovček wieder zurück in den Kader genommen. Aber man muss natürlich sehen, es läuft jetzt sehr viel darauf hinaus, dass der künftige Kieler Dom Makuč da sehr viel machen muss. Aber ich sehe ganz ehrlich, in dieser Gruppe, es hört sich ein bisschen abgefahren an, für mich die Mannschaften, die weiterkommen, sind die Färöer und die Schweizer. Montenegro ist in der Abwehr natürlich stark besetzt. Sie haben auch hier den alten Vuko Borusan wieder geholt, der früher mal bei Vardar Skopje spielte. Aber dort ist natürlich der Ausfall von Nebojša Simić. Der war immer der Grund, wenn Montenegro irgendwas gerissen hat, dann bauten die sich an der Leistung von Simić auf und der ist eben nicht dabei. Und die Schweizer, die haben, man muss sich nur dieses Spiel gegen Deutschland in der EM-Quali mal anschauen. Die haben mit ganz, ganz viel Pech den Punkt gelassen gegen Deutschland. Sie waren eigentlich die bessere Mannschaft. Und ich denke, die Entwicklung von Andy Schmid, und wenn du dann so jüngere Spieler hast wie Stena, wie Ellen oder der Außen Leopold, der in Nantes spielt. Deswegen, ich denke, es wird für mich ein traumhaft schönes Spiel, Färöer gegen die Schweiz, um den Gruppensieg geben.
Das wäre natürlich richtig geil. Also habe ich das eben richtig verstanden, Björn? Es kommen 7.500 Färinger, aber nicht auf 3 Spiele verteilt, sondern insgesamt.
Nein, also 7.500 Färinger haben Karten für 3 Spiele. Also wenn man alle zusammenzählt, sind wir bei 22,5, aber in Köpfen 7.500. Es werden wieder einige Kindertagesstätten geschlossen und Schulen, weil Lehrer mit ihren Kindern dahin fahren oder sind auch keine Babysitter mehr verfügbar. Ja, 7.500 von 52.000 Menschen haben Karten für Bærum.
Sensationell. Und du warst ja in Trier bei der Vorrunde der Frauenweltmeisterschaft. Da waren die Färöer Inseln auch mit dabei. Sie waren dann auch hier in Dortmund. Es war geil, muss man echt sagen. Also sensationell.
Also wenn man das sieht, was die 200 Fans in Trier für einen Krach gemacht haben oder 250, wenn man sich das jetzt überlegt, in einer 9000er Halle 7500 Färinger, es werden ein paar Schweizer kommen, Montenegro, da leben überall auf der Welt welche, von Slowenien jetzt eher selten, aber das wird eine gigantische Atmosphäre.
Dann freuen wir uns da mal drauf. Hast du dich jetzt final entschieden? Du hast gesagt, die Färöer kommen weiter und wer noch?
Färöer und Schweiz.
Okay. Wir wechseln in Gruppe E nach Malmö mit einem weiteren der 3 Co-Gastgeber, mit den Schweden, mit Vize-Weltmeister Kroatien, mit den immer für eine Überraschung gut ausgestatteten Niederländern und dem Außenseiter Georgien. Du hast ja eben schon gesagt, die sind in der Spitze in dieser Gruppe besser besetzt und das kann man definitiv so sagen. Die Kroaten haben auch Verletzungssorgen. Wird dadurch Schweden automatisch, natürlich auch mit dem Heimvorteil im Rücken, zum größeren Favoriten in dieser Gruppe?
Ja, sehe ich schon. Also die Schweden, die sind eben gereift in der Mannschaft. Alle loben die Arbeit von Nationaltrainer Mikael Appelgren, der da wohl ein tolles Teambuilding gemacht. Sie haben dann mit Roganovic ein Supertalent. Sie haben mit Axel Mansson ein Talent aus dem Lichtlein-Jahrgang, das immer besser wird. Der geht jetzt mal ja zu GOG. Und ich denke, mit dem Heimpublikum im Rücken sind die Schweden der Favorit, weil bei Kroatien fehlt ein ganz wichtiger Spieler, nämlich Marin Šipić, der Kreisläufer. Wir erinnern uns dran, er hat damals die letzten 3 Tore erzielt im Viertelfinale gegen Ungarn, als Kroatien 4 Minuten vor Schluss bei der Heim-WM mit 4 hinten lag und sensationellerweise das Ding in der Verlängerung noch gedreht hat. Die Kroaten sind dann gut, wenn sie in der Arena Zagreb spielen können und deswegen, die sind nicht so gut, wenn sie woanders spielen. Natürlich haben sie 2020 auch ein EM-Finale in Stockholm erreicht, aber diese Unterstützung, die die Fans mitbringen. Dago Sigurdsson hat in den beiden Länderspielen sehr, sehr viel gewechselt. Es sind in der Mannschaft sind ein paar sehr interessante Spieler. Also auf jeden Fall mal Ivan Martinovic, der neue Kapitän. Dann hat man das Torwartduo mit Dominik Kuzmanovic und Matej Mandic aus der Bundesliga. Man hat dann natürlich den alten Luka Cindric und dann eben so ein paar junge Spieler aus Zagreb. Filip Klavas, Luka Lovre Klarica, dann hat man Erfahrene mit Tin Lucin aus dem Rückraum. Also individuell sind die wirklich gut, aber Aber ich glaube, in Schweden werden sie hinter Schweden bleiben und sie bleiben dann ja auch in Malmö. Das heißt, das Spannende wird eben auch sein, das hat man in Hannover gesehen, auch wenn sie unterm Dach saßen, die Kroaten haben überall ihre Fans. Also da gibt es überall Menschen in Schweden, gerade in Schweden, Kroaten, die dann auch die Unterstützung machen. Die werden für einen gewissen Support sorgen. Aber dennoch glaube ich, Schweden ist die bessere Mannschaft. Und wenn wir dann die zweite Hälfte der Gruppe anschauen, bei Niederlande fehlt natürlich erheblich mit Kai Smits einer ihrer wichtigsten Spieler. Und deswegen denke ich, sie werden gegen Georgien gewinnen, aber haben vorne gegen Kroatien und Schweden nicht die Chance, dafür eine Überraschung zu sorgen, weil die individuell und von der Erfahrung her doch schon besser sind.
Dann stelle ich mir tatsächlich die Frage, traust du den Niederländern wirklich nichts zu gegen die Kroaten?
Ich sage es mal so, das kroatische Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Aber sie müssen gegen die Niederländer natürlich springen. Ich denke, die Niederländer können da vielleicht 30, 35 Minuten mithalten. Aber dann werden die Kroaten das mit ihren individuellen Mitteln und ihrer Abwehr dann drehen. Also gar nichts zutrauen wäre jetzt übertrieben. Aber für mich ist Kroatien in dem Spiel schon der Favorit. Eine spannende Konstellation müssen wir natürlich im Auge haben. Beim Spiel Niederlande gegen Schweden. Wer ist Trainer der Niederlande? Staffan Olsson in Malmö gegen Schweden. Der wird heiß sein wie Frittenfett in dem Spiel, denke ich mal.
Ja, und ich finde, dass er natürlich auch nichts zu verlieren hat. Vielleicht kann man es auch so rumformulieren. Die haben nichts zu verlieren. Die Leute werden erwarten, dass die Niederlande gegen den Gastgeber und mehrfachen Europameister Schweden sowie den amtierenden Vize-Weltmeister Kroatien ausscheiden. Das ist die Erwartungshaltung wahrscheinlich.
Ja, die Erwartungshaltung wird so sein. Also zu verlieren hat Niederlande dieser Gruppe auf keinen Fall etwas. Also die können da reingehen und frisch, fromm, fröhlich, frei aufspielen. Nur wie lange das reichen wird, ist natürlich dann die Frage.
Also ich gehe davon aus, dass die Reihenfolge am Ende Schweden, Kroatien, Niederlande, Georgien sein wird. Das ist die größte Wahrscheinlichkeit. Dann haben wir eben noch diese eine Gruppe, die in Kristianstad spielt mit Ungarn, Island, Polen und Italien. Eine auch durchaus ausgeglichene Gruppe. Ich glaube, dass der zweite Platz einigermaßen offen ist. Ich traue den Italienern in einem einzigen Spiel gegen Ungarn durchaus zu, dass sie so ein Spiel mal gewinnen. Ich kann mich gut erinnern an die EM 2018 in Kroatien. Damals hat Ungarn in Varaždin gespielt, was ja nicht so weit weg ist von Ungarn selbst, von der Grenze. Und da waren ja auch einige ungarische Fans. Damals der Trainer der Ungarn, Lubomir Franjic, sie sind sang- und klanglos ausgeschieden in dieser Gruppe. Und dann war die Zeit von Franjic dann auch relativ schnell zu Ende. Also gut, das ist eine andere Geschichte. Daher, ich würde jetzt nicht schockiert irgendwie zur Kenntnis nehmen, wenn die Italiener die Ungarn schlagen. Und bei den Polen, ja, die haben natürlich ihre goldenen Zeiten hinter sich. Ich weiß nicht, sind wir uns einig, dass Island der klare Favorit ist in dieser Gruppe?
Also da sind wir uns absolut einig. Island, wir kommen ja näher noch zu den Medaillentipps, ist für mich Medaillenkandidat. Man sagt es jedes Mal, ist Island dabei. Ja, mit der Mannschaft müssen die doch eigentlich. Und ich glaube, wenn man die in München gesehen hatte, man muss das Spiel in Nürnberg ausklammern, dass sie 41-32 verloren haben. Aber in München gegen Deutschland zu gewinnen, die Mannschaft hat natürlich, das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache für die ganze EM, lang lebe alle Mannschaften, die Magdeburger Spieler dabei haben. Ich habe mit Lukas Mertens darüber geredet, über den Flow. Und er sagt, wir kommen alle mit so einem Flow aus der SCM ersten Halbserie zu unseren Nationalmannschaften. Und wir wollen genau da weitermachen. Wir wollen einfach nicht verlieren. Und wenn man dann sieht, der isländische Rückraum, Gísli Kristjánsson, Omar Ingi Magnusson und Ævar Jónsson. So, wo spielen die? SC Magdeburg. Also, ich traue den Isländern diesmal wirklich den ganz großen Wurf zu. Sie haben zwei starke Torhüter mit Hallgrímsson und Gustafsson. Sie haben eine sehr stabile Abwehr. Sie haben die Tempospielexperten. Und wenn nichts mehr geht, geht Gísli durch oder irgendjemand holt einen 7 Meter raus und den macht Magnusson rein. Also, die Spielweise ist eigentlich recht einfach. Aber die Isländer sind jetzt mal reif für eine Halbfinalposition. Und wir haben ja eben über die Hammerhauptrundengruppe in Herne gesprochen. Und in Malmö muss man ja sehen, aus Gruppe D, Slowenien, Färöer, Montenegro, Schweiz ist kein Halbfinalkandidat für mich dabei. Für mich läuft das raus zwischen Schweden, Kroatien und Island. So, und da kann jeder gegen jeden und natürlich Island gegen Kroatien mit Dago Sigurdsson als Isländer, als isländischem Trainer, der will das auch nicht unbedingt verlieren gegen seine Landsleute. Aber wir sind in Gruppe F und da habe ich ein bisschen anderes Einschätzung als du. Die Ungarn unter Schema Rodriguez, die haben sich wirklich gut entwickelt. Die haben, das ist hier vielleicht gar nicht so aufgefallen, aus demselben Jahrgang, was bei uns hier Langhoff, Lichtlein, Uschin, Spät ist, war ja Ungarn der WM-Finalist und die haben jetzt auch 4, 5, 6 Spieler, Benze Imre, Zoran Ilic, der Palacic im Tor und einige andere, in diese Mannschaft integriert. Und die Ungarn haben für mich wirklich in den letzten 3, 4 Jahren eine schöne Entwicklung nach oben gemacht. Die spielen einen attraktiven Handball, die spielen solide. Sie haben mit Benze Vanhidi einen der besten Kreisläufer. Sie verzichten auf Roland Mikler am Tor, weil Palacic eben da auch ganz gut ist, der in Melsungen spielt. Und für mich ist das Ranking in Gruppe F eigentlich so, Island erster, Ungarn zweiter. Und Italien sehe ich, da gebe ich dir recht, deutlich stärker als Polen. Weil Polen, die kann man so ein bisschen vergleichen, auch mit Norwegen. Da kam in den letzten Jahren nicht mehr viel nach. Und die Polen, ja, die haben auch die Trainer häufiger gewechselt. Man muss ja sehen, letztes Jahr einen Titel gewonnen, den President's Cup, nach 7-Meter-Werfen gegen die USA gewonnen. Und das ist leider auch das Level, wo Polen so in den letzten Jahren war. Deswegen von denen rechne ich mir eigentlich recht wenig aus. Und die Italiener, ob die Ungarn schlagen können, glaube ich eigentlich nicht. Die werden mithalten können, Dominik Ebner wird eine tolle Leistung im Tor machen. Brandner ist dabei. Es sind jetzt einige Spieler in erste und zweite Bundesliga, dank ihrem Trainer Bob Hanning gekommen. Sie können überraschend lange vielleicht mithalten mit so Ländern wie Polen, oder sie werden auch Polen schlagen, können lange mithalten gegen Ungarn. Aber ich glaube nicht, dass sie es schaffen in die Hauptrunde.
Wie schätzt du das denn eigentlich ein? Das ist ja das erste Turnier von Bob Hanning als Nationaltrainer. Das ist auch für ihn etwas komplett Neues.
Ja, und ich sag mal, er hat ja hohe Ziele dann auch rausposaunt. Und es ist wirklich toll, wie der italienische Handball für so ein Land wie Italien, wie der Handball sich da entwickelt hat. Wir blicken zurück letztes Jahr auf eine wirklich tolle WM, als sie eine erfrischende neue Mannschaft war. Aber natürlich kennt man jetzt auch die Italiener. Und Bob Hanning hat sich ja zur Aufgabe gesetzt, das Land wieder in die internationalen, zumindest mal zweite Reihe zu machen, dass sie eben für alle Turniere qualifizieren. Man muss ja auch sehen, es ist das erste Mal, dass sich Italien für eine EM qualifiziert hat. Es ist ihre zweite EM, aber 1998 waren sie Gastgeber. Und jetzt haben sie sich qualifiziert und das auch in einer starken Gruppe mit Serbien und Spanien, haben sich da gut gehalten. Aber die Entwicklung zeigt nach oben. Aber das wird jetzt eben nicht einfacher, weil das so wie ein bisschen mit den Portugiesen, die natürlich individuell mehr Klasse haben. Irgendwann kannte man die und ihre Spielweise und dann hatte man sich darauf eingestellt. Und das ist eben bei Italien. Man hat schon mal was von denen bei der WM gehört. Man schaut sich deren EM-Quali an. Man sieht, da sind ein paar Spieler in der Bundesliga dabei. Und das wird jetzt wirklich Knochenarbeit dort, die Mannschaft so zu entwickeln, dass sie wirklich konstant sich für WM und EM-Turniere qualifiziert.
Also, wir sind im Prinzip durch, was die Einschätzung der einzelnen Gruppen angeht. Du hast jetzt gerade schon für die Turnierhälfte, die dann in der Hauptrunde in Malmö landen wird, ja, mehr oder weniger gesagt, wie du glaubst, dass es ausgeht, nämlich Schweden auf jeden Fall. Island hat sehr gute Chancen und Kroatien muss man auch mal gucken, ja, wie es denn dann so läuft während des Turniers. Das sind deine drei Favoriten aus Malmö. Und dann gucken wir nochmal zurück auf das, was in Herning so los sein wird. Deutschland, deiner Meinung nach, einer von Spanien oder Österreich, egal wer, auf jeden Fall keine schlechte Truppe. Dänemark und Portugal, Frankreich und Norwegen. Mein lieber Schwan, das ist heftig.
Also ich sage das wirklich, da gebe ich Alfred Gislason recht, von den Namen her die heftigste Hauptrundengruppe. Also das ist ja im Endeffekt, du hast 4 Viertelfinalspiele, bevor du ins Halbfinale kommst, weil du darfst da wirklich, du darfst in der Vorrunde keine Punkte lassen und in der Hauptrunde, ich sage es mal, wenn alle gegen Dänemark verlieren, wovon ich fast ausgehe, dann ist es ja wirklich so, dass in den drei anderen direkten Vergleichen dann das zweite Halbfinalticket ausgespielt wird. Also ich lege mich da mal fest, ähnlich wie bei der Hauptrundengruppe 2 in Malmö, entscheidet für mich das Spiel Kroatien gegen Island um den zweiten Halbfinalteilnehmer hinter Schweden. Und in der Gruppe in Herning entscheidet für mich das Spiel Deutschland gegen Frankreich um den zweiten Halbfinalteilnehmer hinter Dänemark. Portugal könnte so, wie heißt es, das Zünglein an der Waage sein, weil Portugal gegen Frankreich, ich habe schon mal gesehen, wie Portugal gegen Frankreich gewonnen hat in Trondheim 2020 als völlige Überraschung. Und sie haben damals Frankreich nach Hause geworfen, was dann auch das Ende der Arbeit von Didier Ninar bedeutete. Portugal ist für mich das Zünglein an der Waage. Die zweite Mannschaft, die aus der deutschen Gruppe mitkommt, sowie Norwegen, spielen da nicht groß mit um den Kampf um das Halbfinale. Aber wenn Portugal vielleicht einen Überraschungspunkt gegen Frankreich holt, wäre der Weg einfacher für Deutschland. Aber ich sage, wir haben ein echtes Viertelfinale nachher zwischen Deutschland und Frankreich. Dänemark macht seinen Weg ins Halbfinale. Und dann hast du eben eine Konstellation nachher Richtung Halbfinale. Ich rede mal jetzt optimistisch für die deutsche Mannschaft, Deutschland gegen Schweden und Dänemark gegen Island. Und ich sage, es kann meiner Meinung nach sehr gut sein, dass beide Finalteilnehmer aus der deutschen Turnierhälfte kommen.
Das würde mich jetzt nicht schockieren. Ich glaube, die wenigsten Experten würde das schockieren. Wir sind uns auch da einig, Dänemark, okay, die zählen wir mal quasi nicht mit. Du hast es ja auch gerade schon gesagt. Genau. Aus deiner Perspektive entscheidet sich, was den zweiten Halbfinalteilnehmer aus Hauptrundengruppe 1 angeht, das Duell zwischen Deutschland und Frankreich, wer denn dann auch um die Medaillen spielen wird. Die Franzosen haben, das hast du ja auch schon gesagt, nach wie vor ein Problem auf der Torhüterposition. Dort haben sie keine Weltklasse. Sie haben ja internationale Klasse, aber auch nicht an allen Tagen. Natürlich kann es sein, dass ein Rémy Debonnet an einem Tag überragend hält und hat da mal 16 Paraden. Aber wenn wir auf die vergangenen Turniere schauen, war das eben selten der Fall. Trotzdem, Björn, dürfen wir nicht vergessen, das haben wir auch vor 2 Jahren gesagt. Und da sind sie trotzdem Europameister geworden.
Auf jeden Fall. Gut, damals war es so, die Hauptaufgabe der Mannschaft, man darf es ja offiziell gar nicht so sagen, war, bringt Nikola Karabatic seinen 4. EM-Titel. Die hat in der Abwehr einen Karl Konan, der überragend verteidigt und für mich einer der besten Abwehrspieler der Welt ist. Und hat dann natürlich im Innenblock dazu auch noch Ludovic Fabregas, der für mich neben Johannes Goller und Magnus Austrup einer der 3 besten Kreisläufer auch im Angriff ist. Sie haben Spieler wie Dicker Mem, sie haben Spieler wie Elohim Prandi, sie haben gute Außen wie Hugo Descartes. Und natürlich hat Frankreich einen super Kader, aber sie haben eben dieses Torwartproblem. Deswegen, also man sollte sich jetzt schon für den Abend, wenn beide sich dann, wo ich denke, von qualifizieren für die Hauptrunde, an dem Abend, wo Deutschland Frankreich spielt, sollte man sich nichts vornehmen, weil das will man nachher gesehen haben.
Mal gucken, ob ich das hinbekomme, ja. Ich habe eine Idee, dass das ein Spiel ist, was ich dann doch ganz gerne sehen möchte. Mal gucken, ob das auch klappt. Aber das kann ja ganz schnell gehen. Und du hast dann in der Vorrunde oder in der Hauptrunde irgendwie so ein Spiel gegen Gegner, wo du denkst, du gewinnst. Und dann bist du nicht zu 100% konzentriert. Als ich vor einigen Wochen mit Moritz Löhr darüber gesprochen habe, was denn bei der Frauenweltmeisterschaft so passieren kann, hat er damals gesagt, für die Frauenmannschaft ist es ganz gut, dass sie so nach und nach ins Turnier reinkommen kann mit eher leichteren Gegnern. Ich glaube, das war noch ganz charmant formuliert. Hat ja dann auch jeder gesehen, was am Ende dabei rausgekommen ist. Aber für die Männermannschaft ist es besser, dass sie sofort liefern müssen. Wir schauen jetzt mal ein bisschen genauer auf diesen Kader, den Alfred Gislason nominiert hat für das Turnier, das nun jetzt startet und auch mit einem deutschen Spiel sofort ja startet. Also das ist ein Kader, der meines Erachtens sehr, sehr ausgeglichen besetzt ist auf hohem Niveau. Die Frage ist nur, und die stellen wir uns ja schon ein bisschen länger, wie viele Feldspieler hat die deutsche Mannschaft auf Weltklasse-Niveau? Dass einige in einigen Bereichen Weltklasse darstellen, zum Beispiel ein Julian Köster in der Defensive, ja, ich glaube, da haben wir keine Zweifel dran. Aber wenn wir die Torhüter halt mal rauslassen, wo hat Deutschland deiner Meinung nach aktuell Weltklasse zu bieten? Oder haben sie das gar nicht und müssen das ähnlich machen wie die Frauen, durch die Tiefe des Kaders über die Länge des Turniers so eine Homogenität entwickeln und natürlich dann auch viel wechseln und diese Tiefe im Kader nutzen, dass sie dadurch erfolgreich sind? Wie siehst du das?
Du hast mir sehr viel vorweggenommen. Also, um deine Frage zu beantworten, wo ist Weltklasse im Kader? Ich sage, Weltklasse ist Johannes Goller, vorne wie hinten. Ich sage, Juri Knorr ist momentan auf Weltklasse-Niveau. Er muss da eben nur noch ein bisschen mehr Konstanz reinbringen. Aber ich sage auch, was du gesagt hast, der gute alte Spruch von Bertie Vogts, dass da ist die Mannschaft. Man hat jetzt eine Mannschaft zusammengestellt. Man hat einen Kern, der spielt so ungefähr seit 3-4 Jahren zusammen. Dann sind mal welche gegangen, dann sind welche gekommen. Und die Leute, die jetzt wirklich zuletzt kamen in diesen Kader, können dann wirklich bei der Gesamtzusammensicht des Kaders, gerade mit der Defensive, einen entscheidenden Faktor bilden. Nämlich Tom Kiesler, Miro Schlurow und Mathis Langhoff. Das heißt, man hat vorher immer gesagt, okay, der Mittelblock, das sind Goller und Köster. Köster kam letztes Jahr krank zur WM, kam dann nie so richtig rein. So, jetzt hast du Varianten mit Justus Fischer, mit Tom Kiesler. Du hast Varianten mit Mathis Langhoff und du hast Konstellationen, dass zum Beispiel Schlurow und Kiesler und Köster nebeneinander in der Abwehr spielen können, so als Gummersbacher Block. Und ich glaube, die Konstellation gerade in der Abwehr ist das Entscheidende. Und das ist wirklich mit den Varianten, die man jetzt spielen kann. Das hat man in den Kroatien-Spielen gut gesehen. Also Alfred Gislason, die einen haben 5 Varianten gezählt, andere haben 6 Varianten gezählt. Das ist ein entscheidender Punkt. Und ich sage, du klammerst die Torhüter aus. Unsere Torhüter sind Weltklasse. Punkt, aus, Ende. Und die Kooperation, das hat man jetzt gerade gesehen. Wenn zum Beispiel Kiesler im Innenblock steht, wie gut der schon mit Späth und Wolf dahinter harmoniert, was bei Köster und Goller natürlich klar ist, weil die das seit vielen Jahren machen. Und diese wirklich, die Breite in der Abwehr, du kannst Goller und Köster beide rausnehmen, dass sie sich mal durchschnaufen können, weil die ja eben auch im Angriff spielen. Kiesler nie, Langhoff selten im Angriff. Und in den entscheidenden 20 Minuten haben sie die Kräfte, weil sie sich vorher mal kurz ausruhen konnten auf der Bank, wohl wissend, dass die Qualität im Innenblock nicht sinkt. Das war der Punkt Abwehr. Und im Angriff, du hast diese genialen Momente des Juri Knorr, die hat man bei dem Spiel in Zagreb gut gesehen. Irgendwie so ähnlich wie bei Island mit Gisli Kristjánsson, wenn nichts mehr geht, haut er das Ding einfach rein. Aus irgendeiner Position, wo niemand damit rechnet, wirklich geniale Momente, sowohl im Abschluss als auch als Anspieler. Am Kreis, da haben andere Nationen vielleicht individuell mal einen besseren Kreisläufer wie Saugstrup oder Fabregas. Aber so ein Trio wie Kohlbacher, Fischer und Goller, sowas hat auch niemand. Und da kannst du eben auch wechseln. Du hast jetzt diese verkappte Form, ich sag mal so eine halbe Variante der 4 Rückraumspieler, dass eben Goller oder Kohlbacher mal auf Außen, was ja irgendwie seltsam aussieht, aber es fielen ein paar Tore dadurch. Du hast im linken Rückraum, hast du mit Köster eine Rakete, und mit Grigic und im rechten Rückraum war es eben immer so, naja, Franz Semper konnte sich jetzt nicht so gut zeigen. Renas Uschins hat das eigentlich gut gemacht, hat sich aber wohl am Knöchel verletzt im Rückspiel. Also Benjamin Chaton, der Mannschaftsmanager, sagte eben noch, es besteht nicht die Gefahr, dass er für die EM ausfällt, aber wir können noch nicht sagen, wie der Fuß eben heilt. Und weil Uschins hat das wirklich gut gemacht. Und da hast du eben auch, und das ist die Variante, Spezialvariante, Schlurow als Rechtshänder im rechten Rückraum. Das hat super funktioniert. Dann in der Variante zum Beispiel, dass Julian Köster in der Mitte stand, die 2 spielen in Gummersbach auch zusammen und dann Juri Knorr im linken Rückraum oder Grigic im linken Rückraum. Dass du da auch wirklich 3, im Eishockey hat man gesagt, Sturm 1, 2 und 3 hast, mit ganz unterschiedlichen Konstellationen und ganz unterschiedlichen Stärken. Und diese Breite im Kader, diese Variabilität in der Abwehr und die unterschiedlichsten Optionen, die du im Angriff hast. Die Außen habe ich jetzt ausgeklammert, die haben jetzt alle solide gespielt, muss man sagen. Zerber macht sein Ding ganz gut, Mertens macht sein Ding ganz gut. Darmke konnte noch nicht spielen, Häsel hat sich gut eingearbeitet. Aber diese vielen Varianten, die du hast und wirklich das Allerwichtigste im Vergleich zum Vorjahr, es sind alle soweit fit. Du hast nicht die Kranken, Verletzten oder die, die nach Olympia wirklich platt waren, wie seinerzeit Renas Uschins. Du hast eine Mannschaft, die physisch auf dem Top-Niveau ist. Und ich glaube, da ist wirklich der alte Spruch, die Mannschaft ist das da, das Entscheidende.
Sehr viele positive und lobende Worte von dir. Wir wollen mal einen dieser Spieler hören, die du eben auch erwähnt hast. Er gehört zum Trio am Kreis und das ist Justus Fischer. Und das war das, was er gesagt hat, unmittelbar nach dem 2. Testspiel gegen die Kroaten in Hannover.
Ja, für mich war es ja das erste Mal jetzt in Hannover für den DHB. Hat brutal viel Spaß gemacht. Ich glaube, auch mit einer guten Leistung können wir jetzt zufrieden sein und freue mich jetzt aufs Turnier.
Wie weit ist die Mannschaft aus deiner Sicht jetzt in Bezug auf die Europameisterschaft?
Ich glaube, mit der Abwehr und den Torhütern haben wir ein unglaublich gutes Fundament aktuell. Es dürfen halt nicht solche Phasen passieren wie in der 2. Halbzeit, Anfangphase, wo wir, glaube ich, 4 Bälle am Stück wegwerfen. Aber sonst, glaube ich, sind wir bereit, jeden Einzelnen in diesem Turnier zu schlagen.
Wie definierst du deine Rolle in der Nationalmannschaft? Wie siehst du deine Entwicklung in den letzten Monaten, in den letzten Wochen?
Das wird man sehen. Also ist schwierig zu sagen in meiner Ausgangslage. Das entscheidet am Ende der Bundestrainer. Ich gebe jedes Training alles, ich gebe im Spiel alles und dann liegt es leider nicht in meiner Hand, ob ich spiele.
Jetzt geht's am Donnerstag los. Das erste Spiel gegen Österreich, dann Serbien, dann Spanien. Was kann man erwarten? Was erwartest du speziell von den 3 Vorrundengegnern?
Ich glaube, mit Österreich ist es ein ganz anderes Handballspiel, weil die viel 7 gegen 6 wahrscheinlich spielen werden. Das macht ein Spiel sehr, sehr langsam und zäh. Und mit Serbien sehr, sehr solide Spieler mit, ich glaube, Marsenic und so, ein sehr solides Fundament. Und dann kommt halt Spanien, die auch brutale Qualität haben. Aber ich bin der Meinung, wenn wir unsere Leistung, so wie jetzt in den letzten 2 Spielen, auf die Platte bringen, sollte das alles möglich sein.
Was denkst du, ist drin für die DHB-Auswahl bei der Europameisterschaft?
Ich glaube, wenn wir alle 3 Spiele in der Vorrunde gewinnen, können wir mit einer sehr breiten Brust auftreten, vor allem auch mit den 2 Spielen jetzt gegen Kroatien. Dann kommt halt einfach die brutale Hauptrunde. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Von daher will ich jetzt nicht von irgendwelchen Zielen oder so sprechen, aber ich glaube, wenn wir unsere Leistung mit dieser Abwehr und den Torhütern bringen, dass wir auf jeden Fall Head-to-Head mit allen Mannschaften sind.
Ja, vielen Dank übrigens an den Kollegen Daniel Genings, der diese Stimme eingeholt hat. Was interessant ist, Björn, worüber wir auch sprechen müssen, ist, dass Alfred Gislason sehr deutlich gesagt hat, wir reisen mit allen 18 Spielern an, die ich nominiert habe. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit, aber er hat sich relativ eindeutig auch dafür entschieden und das so auch kommuniziert. Jetzt hast du gerade schon von einer Situation bzw. Personalie gesprochen, wo nicht ganz klar ist, reicht's auch für den Start der Europameisterschaft? Was glaubst du denn, wer könnte überhaupt rausfallen aus dieser Liste an Spielern? Weil er muss sich dann ja jeden Spieltag dafür entscheiden, zwei Akteure nicht zu nominieren.
Also vielleicht nochmal für die Hörer, die sich mit dem Modus da nicht so genau auskennen. Es ist so, du nimmst 18 bis 20 Spieler sogar mit. Die kannst du in dein EM-Hotel mitnehmen und nominierst aus diesem, nennen wir es mal Kernkader, immer die 16 für dein Spiel. Du darfst natürlich auch noch richtige Wechsel machen, nämlich zwei pro Vorrunde, zwei pro Hauptrunde, zwei pro Finalwochenende aus deinem 35er-Kader. Das heißt, er hat jetzt 18 Spieler dabei, zwei Torhüter, 16 Feldspieler. Die Tendenz, die ich so ein bisschen gesehen habe bei den Spielen jetzt, und da reden wir jetzt natürlich, wie es bei Uschins aussieht. Nils Lichtlein kam nicht so viel ins Spiel, der war natürlich auch vorher verletzt. Und Brune Damke, der war angeschlagen, aber dem fehlte auch irgendeine Einlage für seinen Schuh, habe ich irgendwo gelesen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn Uschins jetzt wirklich leicht angeschlagen ist, dass man eben sagt, okay, wir starten ins erste Spiel ohne Brune Damke und ohne Nils Lichtlein. Aber vielleicht hat Alfred Gislason auch andere Konstellationen im Kopf. Also mein Trend ginge dahin, wenn Uschins nicht so fit ist, nehme ich auf jeden Fall Franz Semper mit. Sonst, Franz Semper konnte nicht so viel überzeugen, aber es fehlt dann eben auch ein Rückraumrechter, wenn Uschins ausfallen würde. Deswegen, ja, ich sage mal Lichtlein und Damke.
Sollte Uschins übrigens im ersten Spiel nicht spielen können, ihr werdet das wahrscheinlich mitbekommen haben, also längst mitbekommen haben, wenn ihr diese Sendung hört, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch Miro Schlurow von Anfang an auf der Platte stehen wird und der macht das ja in Gummersbach auch sehr, sehr gut, wenn er dann da eingesetzt wird. Also von daher würde ich mir da gar keine Sorgen machen, dass das irgendwie zum Problem werden könnte. Natürlich taktisch ist das dann was anderes mit dem Rechtshänder auf dieser Position. Du hast aber auch schon recht. Also Franz Semper tut sich nach wie vor, was die Nationalmannschaft angeht, relativ schwer. Ich möchte noch über einen Spieler ein bisschen genauer sprechen. Das ist Marco Grgic, der sich in Flensburg sehr, sehr gut eingelebt hat. Der hatte im Prinzip überhaupt gar keine Probleme, sich dort anzupassen und spielt da auch schon eine wichtige Rolle. Und man hat irgendwie gar nicht den Eindruck, dass er da jetzt neu ist seit dem vergangenen Sommer. Das ist ein Spieler, der natürlich dann generell erstmal hinter Julian Köster ansteht, der aber in der Abwehr auch problemlos auf der Halbposition spielen kann, der auch auf allen Rückraumpositionen übrigens spielen kann. Was erwartest du von ihm für ein Turnier? Denn bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, da hat er sich schon noch schwer getan.
Das Interessante ist, man muss natürlich die Konstellation in der Mannschaft sehen. Er hat in Flensburg, wie du gesagt hast, ohne Probleme sich eingefunden und teilweise an Simon Pütlik verdrängt. Er ist in einem Flow, er ist mit viel Selbstbewusstsein in der Nationalmannschaft unterwegs. Und ich glaube, bei der WM letztes Jahr war sein Problem, er hat die ersten zwei Fahrkarten geworfen und kam dann überhaupt nicht richtig ins Spiel und war dann auch schneller wieder auf der Bank, als er das geträumt hätte. Wenn man ihn gesehen hätte in den beiden Spielen gegen Kroatien, er steigt hoch, er macht wirklich Distanztore. Das kann Julian Köster natürlich auch. Die Variante ist natürlich die, dass Julian Köster auf der Mitte spielt und dass eben dieser Dreierrückraum, den ich eben kurz skizziert hatte, Schlurow rechts, Köster in der Mitte, Grgic links, und dann hast du, wie man im Englischen sagen würde, eine enorme Shooting-Power aus deinem Rückraum, dann ist zwar kein richtiger Spielmacher mehr dabei, aber du hast unglaubliche Wurfgefahr. Und deswegen kann ich mir vorstellen, in dieser Dreierrunde ist er dabei. Oder aber, wenn Köster mal eine Auszeit braucht, weil er die ganze Zeit eben auch Abwehr gespielt hat, das in der Mitte dann Juri Knorr und Marco Grgic. Ich glaube, die zwei harmonieren auch sehr gut mit den Anspielen von Juri. Man darf eben bei Grgic nicht sehen, dass er sagt, ich bin durch und durch Handballer, ich will 60 Minuten spielen. Das wird in dieser Mannschaft niemand. Das hat auch Alfred Gislason heute nochmal klar gemacht. Er hat gesagt, es gibt Stammspieler, die werden spielen, aber es gibt niemanden, der 60 Minuten ein Spiel und dann am besten noch 9 Spiele eines Turniers durchspielt, sondern daher baut er eben auf diese Breite im Kader. Und Grgic wird seine Einsatzzeiten bekommen, aber ich glaube nicht so viel, wie er gerne hätte, aber er hat es gelernt, sich da auch einzufinden in der Mannschaft. So kam es mir zumindest vor.
Was, glaube ich, bei ihm wichtig ist, du hast das ja auch gerade so ein bisschen angedeutet, ist, dass er sehr viel Selbstvertrauen hat. Und Selbstvertrauen kommt natürlich auch von Vertrauen. Und wer gibt das? die Trainer, also natürlich auch die Mitspieler, dass sie in dich vertrauen, dass sie für dich auch spielen. Ich finde, der Junge hat halt so viel Qualität, dass er eine wichtige Rolle einnehmen muss in dieser Mannschaft. Und ich finde diese Variante dann auch mit Köster auf der Mitte, vielleicht sogar Schlurow auf halb rechts und dann Grgic auf halb links sehr, sehr interessant. Die können alle drei auf jeder dieser Positionen spielen. Das macht es auch für den Gegner relativ schwer. Und was ich dabei auch interessant finde, weil sie auch alle drei halt in der Abwehr spielen können, dass du in der zweiten Welle mal ein bisschen schneller spielst, dass du das auch zu Ende spielst, vielleicht auch in der dritten Welle, weil das hat bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr wirklich, also das hat massiv gefehlt und ich würde mir wünschen, dass sie wieder viel mehr Tempo spielen, weil jeder dieser Spieler spielt im Verein Tempo. Es gibt keinen Spieler aus diesem Kader, der im Verein irgendwie langsam spielt. Das ist einfach nicht so. Das sind alles Tempospieler. Da muss das doch in der Nationalmannschaft auch möglich sein.
Ich nehme die WM wirklich, da gab es ja so gut wie kein Tempospiel-Tor, muss man ja wirklich sagen. Wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel das erste Spiel in Nürnberg gegen Island, da war das 60 Minuten nur Tempospiel. Phasenweise jetzt gegen die Kroaten genau dasselbe. Und bei dem Spiel, das sie zu Hause in München gegen Island verloren haben, kamen sie eben nicht in das Tempospiel rein. Und das heißt, man sieht mittlerweile, wie abhängig die Nationalmannschaft eben von diesem Tempospiel ist. Aber Tempospiel bedeutet eben auch, du musst erstmal den Ball gewinnen. Dafür brauchst du die stabile Abwehr. Du brauchst einen Spezialistenwechsel, denke ich mal. Den wirst du meist haben, wenn Kießler und Langhoff eben da drauf sind. Aber du kannst natürlich auch in der Variante, wie eben gesagt, Köstler, Schlurow, Grgic in der Abwehr spielen. Und die drei würden dann wirklich für dieses Tempospiel stehen. Aber du hast dann eben auch andere, ich sag mal, die Außen sind natürlich dann auch mit dabei. Aber gerade durch die Mitte zu kommen, mit den Rückraumspielern diese zweite Welle aufzubauen, wenn du das schaffst, wie du es zum Beispiel die letzte Viertelstunde in der ersten Halbzeit in Zagreb geschafft hast. Das war ein Paradebeispiel dafür. Starke Abwehr, starker Torhüter, Ballgewinn, Tempo, Tor. Und diese einfachen Tore, man muss ja erstmal physisch sehen. Viele Spieler können einfach mal durchatmen und müssen nicht die komplette Zeit im Positionsangriff verbringen. Und der Gegner ist natürlich dann irgendwann auch mal lade, wenn du siehst, boah, die fangen die Bälle alle ab, die laufen und treffen. Das ist natürlich der psychologische Faktor, wie du einen Gegner dann auch zermürben kannst. Und deswegen gebe ich absolut recht. Dieses Tempospiel ist das, was die Mannschaft braucht.
Du bist sehr, sehr, sehr positiv und optimistisch, wenn ich dir so zuhöre, insgesamt bei der Einschätzung absolut der deutschen Mannschaft. Was gibt dir dieses Gefühl? Auch der Blick so auf das, was in den letzten Monaten so los war, auch die Spiele, die du gerade genannt hast?
Also es macht wirklich Spaß, diese Mannschaft zuzuschauen im Moment. Die hat sehr viele gute Ideen, gute Ansätze. Alle sind fit. Und wenn man dann auch, wenn man bei den Spielen war, dann auch gesehen hat, die Gesichter der Spieler, wenn sie dann in die Kabine gehen. Ich sag mal, das war natürlich auch wichtig, gegen so einen Anführungszeichen Angstgegner wie Kroatien zweimal zu gewinnen. Und deswegen, das Selbstbewusstsein ist hoch. Und für mich immer noch das beste Spiel in der Ära Gislason, außer vielleicht dem Viertelfinale gegen Frankreich, war dieses Testspiel gegen Island in München. Das war ein richtiges Wow-Erlebnis. Und wenn man sich die vier letzten Testspiele anguckt, drei Siege gegen Top-Gegner, das hat wirklich Spaß gemacht auf mehr. Und ich hoffe wirklich, dass sie natürlich so Österreich und Serbien, die werden alles versuchen, um genau dieses Tempospiel zu unterbinden. Also die werden auch hinten ziemlich viel Beton anrühren. Aber ich hoffe, dass sie dieses Tempospiel aufziehen können. Und damit wären sie dann auch einer, was wir eben schon hatten, der Kandidaten für die Medaille.
Also wenn sie die Qualität, die sie haben, konstant auf die Platte bringen, stimme ich dir dazu. Diese Hauptrundengruppe ist richtig, richtig heftig. Das sollten wir nicht vergessen. Unabhängig davon, dass man gegen Dänemark spielt, weil da gehen wir davon aus, dass alle gegen Dänemark verlieren. Aber auch dieses Spiel gegen Portugal von der Weltmeisterschaft 2025 mag eventuell noch in den Köpfen der Spieler stecken. Bei beiden Mannschaften, die Portugiesen wissen, wir können Deutschland schlagen. Und Deutschland weiß halt leider auch, wir können gegen dieses Portugal verlieren. Und dann eben noch die starken Franzosen, Norwegen, da sind wir uns ja einig, die schätzen wir nicht so hoch ein. Und ich glaube, wenn du mit einer sehr guten Leistung gegen Österreich in dieses Turnier startest und ich sag mal, es dir vielleicht gelingt, mit einem sehr guten Tempospiel dieses Ding, ich bin jetzt mal sehr optimistisch, mit 5, 6, 7 Toren zu gewinnen, glaube ich, dann fliegst du durch dieses Turnier. Wenn das aber nicht funktioniert, wenn das eine ganz, ganz enge Kiste ist und das eher ein unschöner Kampfhandball wird, dann wird es, glaube ich, schwer. Mein Gefühl sagt mir, wir haben entweder ein Top-Turnier und Deutschland kommt ins Halbfinale oder es wird so, dass man hinterher sagt, schön war es aber nicht.
Ja, denken wir mal ganz kurz an die Frauen-WM zurück. Es hat jeder gesagt, du brauchst diesen Kick gegen Island. Der Kick gegen Island kam erst in den letzten 10 Minuten. Am Ende war es ein deutliches Ergebnis. Und als du dann gegen Brasilien das Halbfinale erreicht hast, hat niemand mehr danach gekräht, wie du eigentlich ziemlich problematisch und ein bisschen nervös dann eben auch gegen Island reinkamst. Ich sag mal, das Wichtige ist, du musst gegen Österreich gewinnen. Du musst gegen Serbien gewinnen und dann musst du eben auch mit Blick auf die Hauptrunde gegen Spanien gewinnen. Das heißt also, gibst du in der Vorrunde einen Punkt ab, könnte das schon der Punkt sein, der dich nachher ums Halbfinale bringt. Und ich gebe dir nochmal recht mit einem Punkt, wirklich dieses Zünglein an der Waage in der Hauptrundengruppe ist Portugal. Die haben die Chance gegen Frankreich zu gewinnen, die haben die Chance gegen Deutschland zu gewinnen. Was bedeuten würde, wenn sie beides machen, wenn sie plötzlich im Halbfinale, es sei denn, sie verlieren gegen Norwegen oder sowas. Aber wirklich, dieses Portugal-Spiel, man muss eben sehen, wie die Reihenfolge der Spiele auch ist. Also das Gute ist, bei einer EM hast du, meine ich, Erster gegen Erster. Der Hauptrundengruppe ist gleich am ersten Spieltag. Das heißt, du hast dieses Dänemark-Spiel ziemlich schnell hinter dir und dann geht's eben weiter. Ja, und wie gesagt, wenn du da gut reinkommst mit einem Sieg, also ich sag mal, du musst jetzt nicht unbedingt den Hurra-Handball spielen, aber wenn sie so spielen wie gegen Kroatien, die beiden Partien, dann wird's Hurra-Handball meiner Meinung nach werden und dann sind wir bei dem 5-6-7-Tore-Sieg, den du angesprochen hast. Also das Interessante, was Alfred und auch Benjamin Chaton gesagt haben, für uns begann die EM eigentlich gegen Kroatien. Das heißt eben auch, sie haben sich genau diesen Gegner gewählt, um auf diese Hammergruppen vorbereitet zu sein. Und wenn du jetzt sagst, okay, du hättest auch beide verlieren können, du hast vorher 4-mal gegen Kroatien verloren, dann wärst du eben mit 2 negativen Erlebnissen in die EM gegangen. So hast du 2 positive Erlebnisse und du weißt, wenn ich genauso spiele wie in Zagreb und in Hannover, dann bin ich in Herning gegen Österreich eigentlich der große Favorit.
Um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, du hast recht, also Deutschland, sollten sie die Gruppe gewinnen, würden dann als erstes gegen Dänemark spielen am 22. Januar und dann würde man sehr wahrscheinlich gegen Norwegen spielen, ein Spiel, was als leichter gilt. Wir gehen das mal weiter durch nach unseren Prognosen, die wir bislang getätigt haben. Dann wäre das dritte Spiel der Hauptrunde das gegen Portugal und zum Abschluss dann geht's gegen den Sieger der Gruppe C. Das wären die Franzosen, immer vorausgesetzt, die deutsche Mannschaft gewinnt die eigene Gruppe. Man kann natürlich auch die Gruppe gewinnen und geht trotzdem nicht mit 0 Minuspunkten in die Hauptrunde. Auch dieses Szenario ist ja durchaus möglich. Und weil diese Mannschaften so eng beieinander liegen, sind Unentschieden Ergebnisse, die alles durcheinander wirbeln. Und mir gehen Unentschieden tatsächlich extrem auf den Sack bei so einem Turnier. So, jetzt bin ich zum Abschluss gespannt, was du zu einer letzten Situation noch sagst, beziehungsweise zu einem Thema, das natürlich vogelwild ist. 2 Schiedsrichter wurden entfernt von diesem Turnier, von der EHF. Hast du bei den Bundesjugendspielen früher eigentlich auch geschummelt, hä?
Eigentlich nicht. Ich habe beim Weitsprung immer versucht, den Sand noch ein bisschen nach vorne zu ziehen. Aber ich glaube, da hatten wir gute Lehrer damals oder die berühmten Helfer, die sofort da waren mit ihrem Brett und angezeigt haben, wo dein Fuß da noch aufgesetzt ist. Nee, sowas, ich weiß, worauf du eigentlich bist, sowas habe ich noch nie gehört, dass jemand fuscht beim Fitnesstest. Ich habe es auch nur teilweise, ich habe es aus unterschiedlichen Quellen gelesen, ob sie das Video gefälscht haben oder ob sie das, was im Video angezeigt wurde, gefälscht haben, was alte Videosequenzen waren. Na, jedenfalls, sie haben gefuscht und ich weiß gar nicht, wie man das entdecken kann. Ich finde also, der Detektiv, der da bei der Firma ProSport oder GoPro, die also diese Fitnesstests für die Schiedsrichter für die ERF organisieren, da hat jemand ein gutes Auge gehabt, würde ich sagen. Und sowas geht natürlich gar nicht. Und ausgerechnet ein Schiedsrichter gespannt, das seit vielen Jahren eigentlich schon in der Kritik manchmal stand, dass da vielleicht irgendwelche unsauberen Dinge. Sie haben natürlich den Nachteil, sie kommen aus Mazedonien, der eine ist der Sohn des auch suspendierten ehemaligen ERF-Schiedsrichter Chefs Natschewski, aber sowas, das geht natürlich gar nicht. Und deswegen Hut ab vor dem Dienstleister der ERF, der das Ganze da überwacht, dass ihnen das aufgefallen ist.
Ja, also erstmal gut, dass die beiden nicht mehr dabei sind. Das sind die Kollegen Nikolov Naschewski, um die auch namentlich nochmal zu benennen. Nicht jeder hat es mitbekommen.
Ja, genau.
Die wurden von der EHF suspendiert. Sie waren nominiert für dieses Turnier. Und das Erstaunliche ist, also ich glaube, wenn die jetzt einmal einen Fitnesstest gefälscht haben, dann werden sie auch in den vergangenen Jahren nicht immer die fittesten Schiedsrichter gewesen sein. Trotzdem haben sie gute Leistungen gebracht. Das ist ja eigentlich kurios, aber es gibt Regeln, an die man sich halten muss. Und irgendwie passt es bei den beiden auch ins Bild. So möchte ich das mal stehen lassen. Wir kommen jetzt zu deinen Tipps für dieses Turnier. Du gehst davon aus, das haben wir jetzt auch rausgehört, dass die deutsche Mannschaft ins Halbfinale kommt. Du bist sehr, sehr optimistisch. Ich würde gerne von dir wissen, wer landet sonst alles noch so im Halbfinale und wer holt am Ende den Titel? Nee, wer holt Silber und Bronze, muss man vielleicht fragen, ja, weil wir gehen natürlich von einem dänischen Erfolg aus. Vielleicht hast du auch mal 2, 3 Namen, die wir noch nicht gehört haben, die interessant und spannend sein können, weil natürlich wissen wir, dass Matthias Gitzel und die ganzen Dänen sehr gut sind, dass die Franzosen sehr gute Spieler haben, aber vielleicht hast du noch einen anderen Spieler, wo du sagst, auf den sollten wir uns freuen bei diesem Turnier und der ist spannend und interessant und ja, was glaubst du, wer wird dann wieder MVP werden? Ist es mal wieder Matthias Gitzel oder sticht jemand anderes in diese Phalanx ein, weil eine Mannschaft eine Medaille holt, wo wir vorher gar nicht von ausgegangen sind?
Also, wir fangen mal mit den Halbfinals an. Meine Halbfinalkonstellation ist Dänemark gegen Island und Deutschland gegen Schweden. Und dann am Halbfinale tippe ich auch keine Platzierung mehr. Ich sag mal, Dänemark kommt ins Finale und danach die anderen drei machen die beiden anderen Medaillen unter sich aus. Wobei ich dann hoffen würde, dass Island dann Bronze gewinnt. Ja, zu den MVP. Ich bringe ja immer gern so kleine Fun Facts. Bei keiner Europameisterschaft seit 1994 wurde jemals ein Däne MVP. Mikkel Hansen war Olympia-MVP, WM-MVP, aber er war nie EM-MVP. Gleiches gilt für Niklas Landin. Das heißt, es könnte diesmal den ersten dänischen MVP geben. So, die Aspiranten, um den MVP zu bekommen, sind für mich Matthias Gitzel, Emil Nielsen. Ja, und dann schauen wir mal auf die anderen Teams. Vielleicht aus dem französischen Team, wenn sie mal sagen, sie geben auch dem Kreisläufer mal eine Chance, dann wäre es Ludovic Fabregas. Und dann natürlich, dann muss man mal schauen, wer auch der Torschützenkönig wird, ob einer von beiden Costa-Brüdern, also Francisco oder Martin Costa. Das hängt natürlich davon ab, wie weit Portugal kommt. Ansonsten sehe ich dann schon einen dänischen MVP zum ersten Mal in der EM-Geschichte. Von den Spielern, die man im Blick haben sollte, ich bin bekennender Fan der Faroe-Inseln. Allein was die Fans machen und auch wie die Mannschaft spielt und sich entwickelt hat. Oli Mittun ist einer der Kandidaten, auf den man wirklich dann schauen sollte. Und dann vielleicht bei den Schweden, dieser junge Axel Mansson, je nachdem wie viele Spielanteile er bekommt. Also das wären so für mich diese Nachwuchsspieler. Und ansonsten in der deutschen Mannschaft gibt es auch einige, auf die man achten könnte, aber die kennen wir jetzt nun mal eben alle. Ansonsten von den Mannschaften, über die wir jetzt weniger gesprochen haben, ist für mich keiner dabei, wo du nachher sagst, wow, der hat das Turnier wirklich total im Griff gehabt. Außer natürlich, den kennen wir aus der Bundesliga, für mich auch einer und auch damit der letzte MVP-Kandidat, Gísli Kristjánsson, je nachdem, wie weit Island kommt.
Ja, das wollte ich auch sagen, dass das ein sehr, sehr interessanter Spieler ist. Ich habe noch einen in petto, das ist Igor Tutschenko von den Ukrainern. Die werden natürlich jetzt nicht ein überragendes Turnier spielen, aber er ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Jetzt kann es natürlich sein, der ist verletzt und ich habe es versäumt, aber ich glaube nicht. Aber den sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Interessanter Junge und der ist natürlich in der Gruppe mit dabei, wo die Ukrainer absolut gar keine Chance haben werden. Aber trotzdem, vielleicht schaut er da mal ein bisschen genauer hin. Die Spiele der deutschen Mannschaft seht ihr bei ARD und ZDF und noch ein paar Spiele extra dort jeweils im Stream. Alle Spiele seht ihr bei Dein und falls ihr denkt, das ist ein cooles Format hier, Kreisab, da habt ihr Bock drauf, dann kann ich euch sagen, während dieser Europameisterschaft gibt es natürlich jeden Tag auch eine Sendung, das ist klar. Und ihr dürft auch ein bisschen Werbung machen, indem ihr anderen davon erzählt. Ihr könnt die sozialen Kanäle einfach mal durchstöbern, vor allem Instagram. Und ja, vielleicht haue ich dann nochmal die ein oder andere Umfrage da rein oder ein Tippspiel, wie auch immer. Da könnt ihr dann auf jeden Fall teilnehmen im Laufe dieser Europameisterschaft. Facebook, X, YouTube, aber auch, wie gesagt, Instagram sind die Anlaufstellen. Und wenn ihr denkt, ich unterstütze das Ganze gerne, patreon.com/kreisab oder ihr schaut einfach in die Shownotes, also die Notizen, die Inhaltsangabe zu den jeweiligen Sendungen. Da gibt es auch noch einen Link zu PayPal. Björn, haben wir alles besprochen in einer guten Stunde, 10 Minuten?
Ich denke, wir haben alles soweit besprochen. Wir sehen uns in Herning.
Das machen wir und ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Anreise. Ich hoffe, der Norden hat sich ein bisschen beruhigt, aber ich denke, in den kommenden Tagen wird es besser laufen. Und dann soll es das gewesen sein für unsere Vorschau zur Europameisterschaft 2026. Morgen um die gleiche Zeit sprechen wir dann schon über den deutschen Auftakt gegen Österreich. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.